Reise nach Galizien. Im Sommer 1914 fahre ich nach Galizien. Nach einer langen Reise hält der Zug am Bahnhof von Zlotogrod. Die Stadt wird mit dem Krieg verschwinden. Viele solcher Städte sind im Ersten Weltkrieg verschwunden. Auch Galizien verschwindet mit dem Ersten Weltkrieg von der offiziellen Landkarte. Der westliche Teil geht an Polen, der östliche an die Ukraine. In Zlotogrod regnet es bei meiner Ankunft. Der Bahnhof ist gelb und sehr klein. Vor dem Bahnhof warten drei Kutschen. Eine davon gehört Manes Reisiger. Von den drei Fahrzeugen ist sie klar die schönste. Die Speichen sind gelb lackiert und die Räder haben eine dicke Gummibereifung. Zwei kräftige Pferde ziehen die Kutsche. Die Vierbeiner sehen nichts mehr auf dem linken Auge, deshalb konnte sie Manes Reisiger billig vom Militär kaufen. Wir fahren zum besten Hotel der Stadt. Es heißt zum Goldenen Bären. Der Weg vom Bahnhof zum Stadtzentrum ist sehr weit. Auf dem Weg zum Hotel erzählt Manes Reisiger die wichtigsten Neuigkeiten. Nachdem er das Interessanteste erzählt hat, schweigt er. Die Pferde kennen den Weg. Er muss die Kutsche kaum lenken. Wir fahren durch weite Felder und sumpfige Wiesen. Die Wälder sind schwarz vor Regen. Die Welt kennt nur noch zwei Farben, schwarz und grau. Die Straßen scheinen ins Leere zu führen. Manchmal überholen wir eine andere Kutsche. Hin und wieder kommen wir durch ein kleines Dorf. Es ist schon fast Abend, als wir im Hotel ankommen. Das Hotel ist das einzige zweistöckige Haus in Zlotogrod. Obwohl vieles neu und fremd ist, fühle ich mich sofort zu Hause. Das einzige Kaffeehaus in der Stadt, das Café Habsburg, sieht nicht anders aus als die Kaffeehäuser in Wien. Auch in Zlotogrod sitzt ein dickes Fräulein an der Kasse. Die Einrichtung ist ebenfalls gleich. Es gibt die gleichen Stühle, den gleichen Holzboden und die gleichen Marmortische. All dies ist Heimat. All das gehört zur Kaiser- und königlichen Monarchie. In der Tasche trage ich einen Brief vom Grafen Czojnicki an den Regimentskommandanten. Ich besuche ihn gleich am Tag nach meiner Ankunft. Er ist sehr freundlich und spricht perfekt Deutsch. Nach einer Woche fühle ich mich in Galizien so heimisch wie in Wien. Ich verlasse das Hotel und ziehe in das Haus von Manes Reisiger. Jeden Tag fahre ich mit meinem galizischen Freund durch die Gegend. Den Abend verbringe ich mit den Offizieren in der Militärkantine. Wir trinken regelmäßig bis früh in den Morgen. Über den Kelchen, aus denen wir trinken, kreuzt der unsichtbare Tod schon seine knochigen Hände. Wenn ich gegen 6 Uhr morgens nach Hause komme, steht Manes Reisiger gerade auf. Er wäscht sich am Brunnen. Sein Haus liegt einsam auf dem Land. Es ist blau und hat ein schwarzes Dach. Auch die Küche ist blau. Das Tor und die Haustür sind dunkelrot. Die Leute in der Gegend sind sehr arm. Während Manes am Brunnen steht, begrüßen wir uns freundlich. Dann gehen wir in die Küche, um zu frühstücken. Dabei lese ich ihm die Briefe vor, die sein Sohn Ephraim aus Wien schreibt. Die Briefe sind auf Deutsch und sehr kurz. Ich lese sie langsam. Meistens will er, dass ich jeden Satz 2 oder 3 Mal wiederhole. Die Frau des Kutschers ist eher hässlich. Sie ist dick und hat rote Haare. Aber sie ist nett und freundlich. Außer Ephraim hat sie noch 2 andere Kinder geboren. Beide sind an einer Kinderkrankheit gestorben. Jetzt gibt es für sie keinen Unterschied mehr zwischen den toten Kindern und Ephraim in Wien. Sie sind alle weit weg. Sie ist allein. Ich denke an nichts und merke nicht, wie die Zeit vergeht. Der Sommer neigt sich schon seinem Ende zu, als eines Morgens plötzlich mein Cousin Josef Branko auftaucht. Er steht mit einem Sack Maroni vor der Tür und sieht genauso aus wie das letzte Mal in Wien. Er hat einen Aschenbecher, ein Andenken aus Messing und einen hölzernen Kuckuck im Gepäck. Ich verstehe sofort, dass er sich mit dem Verkauf der drei Dinge die Reise bezahlen will. Ich brauche die Dinge nicht, kaufe sie aber sofort. Josef Branko ist glücklich und zufrieden. Er hilft Manes Reisiger bei der Arbeit. Gelegentlich machen wir alle zusammen einen Ausflug. Wir fahren durch die weite, sumpfige Landschaft bis an die Grenze zum Russischen Reich. Dort halten wir vor einer kleinen Wirtschaft. Der Wirt heißt Jadlowker. Er ist ein uralter, halbgelähmter Jude. Er sitzt den ganzen Tag vor dem gigantischen Haustor. Er hat weiße Haare und einen silbrigen Bart. Er ist taub. In der glänzenden Abendsonne der letzten Herbsttage wartet er auf den Sonnenuntergang. So wartet er auf die Ewigkeit, in der es keine Jahreszeiten mehr gibt. Mit großen, schwarzen Augen verfolgt er die Ankunft und die Abreise der Gäste. Die Wirtschaft ist ungemütlich, aber Tag und Nacht offen. Die Soldaten sitzen über ihren vollen Suppentellern. Sie nehmen sich nicht die Zeit, ihre Jacke oder den Mantel auszuziehen. Nach dem Essen rauchen sie hastig eine Zigarette und trinken noch ein Glas Wein oder billigen Schnaps. Viele Soldaten sprechen Russisch, sie sind Deserteure. Sie haben die Armee des Zaren verlassen und sind über die Grenze geflohen. Sie wollen Europa verlassen und ihr Glück auf der anderen Seite des Atlantiks versuchen. Viele von ihnen wollen mit dem Schiff nach Kanada fahren. Sie haben ihr letztes Geld für eine Fahrkarte ausgegeben. Jetzt feiern sie ihren Abschied und trinken auf die Zukunft. Der Sommer ist fast vorbei. Mein Cousin eröffnet seinen Maroni-Stand im Zentrum von Zlotogrod. Von einem Tag auf den anderen riecht es im ganzen Städtchen nach heißen Maroni und gebratenen Äpfeln. Während ich bei meinen Freunden in Galizien bin, passiert am anderen Ende des Kaiserreiches etwas Schreckliches. Eine Gruppe serbischer Nationalisten ermordet am 28. Juni 1914 in Sarajevo den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Sophie. Das königliche Ehepaar war in der Landeshauptstadt von Bosnien-Herzegowina offiziell zu Besuch gewesen. Das Attentat schockiert die ganze Welt. Die lokale Polizei verhaftet den Attentäter sofort, doch der österreichische Kaiser will die Wahrheit wissen. Er besteht darauf, seine Beamten nach Serbien zu schicken. Sie sollen die Hintergründe des Attentats genauer abklären. Aber die serbische Regierung weigert sich. Sie will keine österreichischen Soldaten im Land. Serbien ist ein unabhängiges Land und gehört nicht zur Donaumonarchie. Diese Weigerung verärgert die Österreicher und vor allem den Kaiser. Der 84-jährige Franz Josef ist außer sich vor Wut. Niemand will das Gesicht verlieren und nachgeben. Die Situation verschlimmert sich. Als Österreich-Ungarn die diplomatischen Beziehungen zu Serbien abbricht, mischen sich die anderen europäischen Länder ein. Sie denken an ihre eigenen Interessen. Sie wollen ihre Kräfte messen. Jeder will der Stärkere sein. Das Deutsche Reich will mächtiger sein als Frankreich und Großbritannien. Serbien möchte unabhängig bleiben. Russland will sich gegen die Türken verteidigen und ist mit Serbien und Frankreich befreundet. Kaiser Franz Josef stellt Serbien ein Ultimatum. Das Deutsche Reich stellt sich auf die Seite von Österreich-Ungarn. Russland stellt sich auf die Seite von Serbien. Europa steht kurz vor dem Krieg. Die Kriegsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Niemand ahnt, dass sich der Krieg auf die ganze Welt ausweiten wird. Ich bin Unteroffizier in der Reserve. Meine beiden Freunde, Josef Branko und Manes Reisiger, sind einfache Soldaten in der Reserve. Wenn der Krieg ausbricht, müssen wir einrücken. Wir haben keine andere Wahl. Der Krieg macht uns keine Angst. Wir kennen ihn nicht. Wir haben nur Angst vor dem Tod. Wir haben Angst davor, sinnlos zu sterben. Ich gehe wie gewohnt in die Militärkantine. Die Stimmung ist wie immer. Die Soldaten sitzen fröhlich an den Tischen, essen mit dem üblichen Appetit und trinken mit der gewohnten Heiterkeit. Ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich wie ein Arzt, der seinen Patienten sterben sieht und froh darüber ist, dass der Sterbende noch nichts von seinem Ende weiß. Ich verlasse die heitere Gesellschaft und gehe zum Haus meines Freundes Manes, wo auch mein Cousin wohnt. Wie viel passender empfinde ich die Stimmung in ihrer Gesellschaft. Das Zimmer ist von 3 Kerzen erleuchtet. Sie stecken in 3 leeren Bierflaschen. Von den Kerzen ist nur noch wenig übrig. Sie sind abgebrannt. Sie scheinen mir symbolisch für das nahe Ende unserer Welt. Die Welt, die wir kennen und zu der wir gehören, wird es nicht mehr lange geben. Manes Reisiger sitzt am Tischende und begrüßt mich. Bald ist Krieg. Wir werden für das Vaterland kämpfen müssen. Das Russische Reich hat sich mit Serbien verbündet. Die Russen sind stark, vielleicht stärker als wir. Wir werden gegen sie kämpfen müssen. Sie sind nicht weit von hier. Vielleicht sitzen wir das letzte Mal zusammen. Wir beschließen, den Abschied zu feiern. Wir fahren an den einzigen Ort, wo man zu dieser Zeit noch feiern kann. Wir fahren zur Wirtschaft von Jadlovka. Aber als wir dort ankommen, ist das riesige Tor geschlossen. Es ist dunkel. Alle Lichter sind ausgemacht. Jadlovka wartet auf niemanden mehr. Still und hoffnungslos sitzen die Deserteure vor den Trinkgläsern. Sie trinken auf ihre Zukunft als Heimatlose. Jadlovka ist resigniert. Wir befinden uns an der Grenze zu Russland. Die Russen können jeden Moment kommen und die Vergangenheit liquidieren. Wir trinken ein paar Gläser Wein und essen eine Suppe mit gesalzenen Erbsen. Am Ende der Mahlzeit meldet sich Josef Branko. Wenn der Krieg ausbricht, ziehen wir sofort los. Manes und ich melden uns beim 1. Regiment hier in der Nähe. Die richtige Entscheidung, sage ich zu ihm und wäre gerne geblieben. Aber ich muss an Elisabeth denken.